ist das hier die Kindervorstellung?
Tut mir leid, kleiner Mann. Das ist die Bahnhofskino-Spätvorstellung für die schmierigen Onkels.
Mit wem?
Mit Patrick Lohmeier und Daniel Gramsch.
Da ist etwas und es beobachtet uns. Da ist etwas, das uns belauscht. Da ist etwas, dem wir uns nicht entziehen können.
Würde es dir gefallen, die Welt einmal so zu sehen, wie sie wirklich ist?
Was geschieht hier?
Privatdetektiv Harry Damour bewegt sich auf einem schmalen Pfad.
Ich möchte, dass Sie mir helfen. Würden Sie den Auftrag annehmen, Mr. Damour?
Klar, wo soll ich unterschreiben?
Zwischen dem, was man sehen und verstehen kann.
Hier sind Menschen gestorben. Ich will wissen, wieso.
Ich kenne einen Namen. Und man flüstert diesen Namen, wenn man ihn ausspricht.
Sagen Sie ihn mir.
Nix.
Von dem, wovor man sich fürchten muss.
Nix ist tot, also sag mir, warum du solche Angst hast.
Aber begreifen Sie denn nicht, dass es darauf überhaupt nicht ankommt?
Von jetzt an...
Ich rate Ihnen, sich nicht einzumischen. Wir alle haben so lange auf seine Heimkehr gewartet, das lassen wir uns doch jetzt nicht kaputt machen.
Ist jeder Schritt.
Sie werden von der dunklen Seite angezogen. Gefällt Ihnen das nicht?
Ganz und gar nicht.
Aber das ist Ihre Bestimmung. Finden Sie sich damit ab.
Ein weiterer Schritt in eine tödliche Wahrheit.
Er konnte in die Köpfe der Leute eindringen. Er hat sie Dinge sehen lassen, schreckliche Dinge.
Das ist eine Meisterleistung. Keine Tricks. Es geht nur um die Wahrheit.
Hallo und herzlich willkommen zur Episode 479. Da muss ich kurz nachdenken. Das Bahnhofskino-Podcast. Mein Name ist Patrick und bei mir ist der Daniel. Hallo Daniel.
Hallihallo. Ja. Ich würde jetzt gerne irgendwas Schlaues von mir geben, irgendeinen hochtrabenden Kommentar oder ein Zitat oder was von Poe oder Shakespeare. Mir fällt bloß überhaupt nichts ein. Und ich bin ganz erstaunt, dass Eric Draven, The Crow, mal eben so aus dem Lameng halt so eine Sachen irgendwie absondert. Wenn er gerade irgendwie mit einem Pfandleiher spricht. Also toll. Ich finde, das Publikum ist auch da schwer gewählt.
Ja, das ist richtig, tatsächlich. Also ich habe viel, viel Gutes auch über The Crow zu sagen, über den wir heute Abend unter anderem sprechen, aber ich glaube, über die Kalendersprüche, die hier unterfallen, kann ich mich nicht lobend äußern. Das ist schon so, also das meiste davon mag wahr sein, so ist das eben auch mit so Glückskeks-Sprüchen, aber ja. Es ist eben nicht wahnsinnig erhellend.
Nee, ne.
The Crow.
Ja, The Crow, das ist der erste Film, über den wir heute reden. Und der zweite?
94 genau, von Alex Proyas und zum zweiten sprechen wir über Lord of Illusions von Clive Barker, womit wir dann auch tatsächlich Clive Barkers Filmografie komplett hätten.
Ja.
Weil da kam ja nichts mehr.
Was eher daran liegt, dass er ja genau wenig gemacht hat, ja.
Ja, stimmt. Also ihm ging es gesundheitlich nicht so gut, aber eben Lord of Illusions war eben auch kein kommerzieller Erfolg und ich möchte jetzt auch Clive Barker nicht zu nahe treten, aber ich bin mir nicht so sicher, ob er der begnadete Regisseur ist.
Also sagen wir mal so, ich hatte, das kann ich vielleicht vorneweg schicken, ich hatte an Lord of Illusions tatsächlich deutlich mehr Spaß als an The Crow.
Okay.
Von daher wird das ein interessantes Gespräch.
Das wird ein interessantes Gespräch, denn mir geht es genau andersrum.
Ah, okay.
Ich fand Lord of Illusions ziemlich meh und The Crow ziemlich wow.
Okay.
Ich hatte ihn wirklich lange nicht gesehen und wir haben oft über den Film gesprochen, weil er eben auch relativ oft gewünscht wurde im Laufe unserer mittlerweile 12-jährigen Podcast-Historie von Zuhörerinnen, Hörerinnen, Hörern. Und wir haben immer gesagt, ja gut, wir haben nicht eben die große Affinität für den Stoff, zum Film nicht, zum Comic nicht. Lass uns den andermal machen. So. Ja. Jetzt ist es 12 Jahre später und wir machen ihn endlich mal. Und
jetzt ist andermal, genau. Ja.
Und ich war ein bisschen nervös im Vorfeld, weil ich dachte, oh, der Film ist so heiß geliebt. Ich guckte bei der Letterboxd-Bubble und da türmen sich die 4- und 5-Sterne-Bewertungen mit irgendwie definierender Kinomoment meiner Kindheit und Jugend. Mm. Also wohl eher Jugend statt Kindheit. Mm. Und dann habe ich ihn geguckt und ich war ein bisschen beruhigt. Aber dir geht's anders, glaube ich.
Ja, mir geht's anders. Mir ging es aber ehrlicherweise von vornherein anders. Ich war nie ein Crow-Fan. Mm. Also damals zumindest gesagt, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, man musste. Mm. Das war so ein, ich hatte so das Gefühl, es war so ein Gruppenzwang. Du musstest gefälligst The Crow toll finden. Mhm. Und da war ich damals.
Du konntest ihn schon im Kino sehen. Wer hättest du denn wollen?
Hätte ich ihn im Kino gesehen, habe ich aber nicht. Ich habe ihn, glaube ich, auf Video gesehen. Ja. Relativ schnell, sobald er rauskam, wohlgemerkt. Aber ja. Ich glaube da, so was meine persönliche Meinung zu dem Film angeht, das wird sich jetzt so im Laufe des Gesprächs rauskristallisieren. Erzähl uns doch erstmal, worum es geht. Ja.
Worum geht's? Brandon Lee spielt Eric Draven, auch genannt The Crow, und das war's eigentlich auch schon. Nein, ein bisschen mehr zur Handlung kann ich noch sagen, beziehungsweise okay. Moonshade. Der uns jetzt ein bisschen im Stich, im Stich gelassen hat, aber er hat uns ein bisschen allein gelassen in den letzten Wochen.
Richtig.
Wir haben ihn häufiger nicht gesehen und jetzt ist er zurück. Nämlich mit der relativ kurzen, knackigen Inhaltsangabe. Ein Jahr nachdem der Musiker Eric Draven und seine Frau brutal ermordet wurden, bringt legendengemäß eine Krähe seine Seele aus dem Reich der Toten zurück, um die Morde zu rächen. Ergo steht Draven als untoter Rächer aus dem Grabe wieder auf und hetzt, verfolgt von einem Polizisten, die Killer zu Tode. Und das war's schon. Ja. Brad Lee hatten wir erwähnt, Rochelle Davis spielt Sarah, Ernie Hudson spielt einen abgewrackten Sergeant, Detective, wie auch immer, Michael Wincott, einen der Baddies, genau wie Tony Todd. Und
David Patrick Kelly.
David Patrick Kelly, den gern gesehener Gast in diesem Format, immer wieder gerne in Nebenrollen. Ja. Und sowieso einiges, zumindest gesichtsbekanntes Personal hier und da,
möchte man sagen.
Den kennt man irgendwoher. John Polito, habe ich mich besonders drüber gefreut.
Bailing, die irgendwie vor ein paar Jahren irgendwie im Internet Furore machte.
Stimmt. Ja, sie ist ein Celebrity, sagt man, glaube ich.
Ja.
Nach einem Drehbuch von David J. Scow und John Shirley nach dem Comic von James O'Barr, den er in sehr, sehr jungen Jahren gezeichnet hat. Von daher mag man ihm vielleicht auch so ein bisschen manches infantile Gehabe und Gepose auch ein bisschen verzeihen, denn ich habe mir angelesen, der hat ihn geschrieben und gezeichnet, mit Anfang 20.
Ja.
Und so guckt sich das Ganze auch ein bisschen.
Ich befürchte nämlich, dass du recht hast. Ja. Das ist, glaube ich, das, was ich von vornherein halt irgendwie, was mich halt irgendwie an The Crow gestört hat. Das Ding ist ja durchaus stylisch, muss man ja mal ganz ehrlich sagen. Aber es ist halt, war auf 94 für mich schon halt einfach deutlich, deutlich zu sehr Style over Substance. Muss aber sagen, ich meine, 1994, das war für mich natürlich auch so eine Zeit, in der ich mich eben ganz massiv selbst gefunden habe, was eben meine Comic-Affinität anging. Also ich meine, ich hatte zu dem Zeitpunkt halt schon seit 4 Jahren irgendwie meine Fan-Heftchen gebastelt von Spider-Man und Spawn, was ja in eine ähnliche Richtung geht, ehrlicherweise. Und fing an, gerade mich so ein bisschen frei zu schwimmen und mich mit anderen Sachen zu beschäftigen. Und naja, und dann kam halt dieser Film raus. Und man muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, dass das, was am meisten damals halt besprochen wurde, war vor allem Brandon Lees Tod.
Ja.
Der soll eben auch natürlich nicht unerwähnt bleiben. Ich habe das Gefühl, der hat halt den Film immer schon überschattet. Also auch für mich, weil ich fand das, glaube ich, immer als in gewisser Weise pietätlos. Mhm. Ich verstehe natürlich, dass man sagt, okay, wir haben hier einen fast vollständigen Film und wir wollen natürlich unserem Hauptdarsteller auch quasi eine Art Denkmal setzen und so. Aber irgendwie, weiß ich nicht. Also es hatte immer so ein, wie sagst du immer so schön, ein Geschmäckle.
Ja.
Das, darüber kam ich auch ganz schwer hinweg. Ich habe dann logischerweise, weil ich meine, zu der Zeit hing ich halt fast ausschließlich irgendwie im Comicladen rum, wenn ich nicht selber welche gezeichnet habe, und habe dann eben auch mir das Comicbuch praktisch angeguckt, weil zu dem Zeitpunkt fing es dann eben auch an, das eben als Graphic Novel zu bezeichnen, weil verkauft sich offenkundig besser. Und ich war halt überhaupt nicht angetan. Also gar nicht. Ich fand halt den Zeichenstil suboptimal. Ich glaube, heute kann ich es etwas anders sehen. Er hat eine gewisse Kraft, hat eine gewisse Ausdruckskraft durchaus. Damals fand ich es halt hässlich. Ganz einfach, ganz klar, deutlich gesagt. Mit heutigem Blick sehe ich eben natürlich die gewisse Dynamik von James O'Barr, die auch quasi in jeder Seite hat einfach auch beweist, wie dringend er das halt aufs Papier bringen musste.
Ich glaube, seine eigene Verlobte war bei einem Autounfall ums Leben gekommen.
Korrekt, genau. Ich meine, ich find diesen komischen Umkehrschluss, ich meine, ich verstehe natürlich diese Traueraufarbeitung heutzutage auch deutlich besser als damals, glaube ich, weil ich war ja damals selber erst 19.
Mhm.
Ja. Aber eben, ich glaube, ja, okay, beim Autounfall umkommen ist schlimm, aber eben daraus halt so eine dramatische Rächer-Story zu machen, weiß ich nicht, hat mir damals nicht eingeleuchtet und ich finde es heute auch etwas schwierig.
Ich glaube, wir sind bei vielen Dingen heute unterschiedlicher Meinung, aber in dem Punkt gebe ich dir vollumfänglich recht, ja.
Und wie gesagt, ich mochte damals die Zeichnungen halt gar nicht und heute kann ich sie, glaube ich, besser einschätzen und auch besser bewerten. Ich mag es halt trotzdem immer noch nicht. Es ist halt persönliches Gusto. Es gibt einfach Zeichenstile, die mir mehr liegen als nur ausgerechnet der. Was aber eben auch ehrlicherweise nicht so sehr dazu führte, dass ich jetzt ganz dringend den Film gucken musste. Mm-hmm. Ja, so. Also das waren halt, glaube ich, meine beiden Hauptpunkte. Ich fand halt Brandon Lees Tod schwierig im Zusammenhang des Films und das Comic hat mich nicht interessiert. Mm-hmm. Von daher habe ich gar keine anderen Geschichten, die, sagen wir mal, mit der ursprünglichen Kinoauswertung zu tun haben.
Ich auch nicht, außer die, dass ich eben so quasi Konsument aus zweiter Hand oder wie sagt man das, war damals, als der Film rauskam, will heißen, ich habe eben viel über die Dreharbeiten beziehungsweise allem voran Brandon Lees tödlichen Unfall am Set gelesen. Mittlerweile habe ich da auch nochmal reingelesen, weil jetzt Jahre später ist natürlich auch sehr, sehr klar und eindeutig, was da passiert ist. Will heißen, ja. Es gibt keine eindeutige Schuldzuweisung, aber es gab einfach ein Fuck-up im Prop-Department und ich glaube, eine leere Patronenhülse hatte sich eben im Lauf der Pistole festgesetzt und die haben zwar nur mit Blanks gefeuert, also quasi mit Platzpatronen, aber die Hülse wurde eben rausgeschossen aus dem Lauf und traf Brandon Lee im Bauch und er muss relativ elendig verreckt sein, weil ich meine, so viel weiß ich aus 1001 Gangsterfilmen, ein Bauchschuss ist scheiße, ist richtig schlimm.
Ja. Und Michael Massey, der Funboy, spielt der eben diesen entsprechenden Schuss abfeuernde, hat wohl bis heute auch echtes Trauma davon, was ich verstehe.
Nachvollziehbar. Zum Thema pietätlos oder nicht, ja klar, ich meine, mich habe auch diese Gedanken umgetrieben, letztendlich war es eben Proyas, der Drehbuchautor, aber eben auch Brandon Lees Witwer, die gesagt haben, okay, das Ding muss raus und das ist quasi ab fertig gedreht. Und das ist ja quasi so ein Denkmal für den Verstorbenen und als solches sollte es betrachtet werden. Problematisch dabei ist natürlich, dass Brandon Lees Figur Eric Draven in den ersten Minuten stirbt. Das persönlich gibt so ein bisschen das Geschmäckle. Wenn der Film nicht so wahnsinnig düster und morbide wäre, was einfach seine Geschichte betrifft, dann könnte man vielleicht eher darüber hinwegsehen, als wenn ein Film natürlich mit dem Bild eines toten Schauspielers beginnt, der eine Figur spielt, die Sekunden später ins Gras beißt.
Ja.
Das ist schwierig, darüber hinwegzukommen. Und ich glaube, ehrlich gesagt, ich wollte gerade sagen, ich musste mir damals die Frage stellen, ob ich mich dem eben aussetzen wollte oder nicht, aber eigentlich musste ich das gar nicht, denn ich war, als der Film rauskam, 15 und von daher mit der FSK 18 Altersfreigabe stellte sich für mich überhaupt nicht die Frage, gucke ich den im Kino an oder nicht. Klar. Ich habe den dann später auch auf Video gesehen, ein paar Jahre später, aber allerdings auch in der Zeit, in den späten 90er Jahren, als ich dermaßen viel eben auf Video konsumierte, dass für mich da einfach kein bleibender Eindruck hängen blieb. Will heißen, war einer von vielen Filmen, die ich damals guckte. Ich glaube, ich habe mich einigermaßen gut unterhalten gefühlt. War ich damals nüchtern, als ich ihn gesehen habe? Ich weiß es nicht. Es war eine wilde Zeit. Ich glaube, ich hatte einfach andere Dinge im Kopf. Und von daher dieser unbedingte Drang, der jetzt auch von einigen unserer Hörenden formuliert wurde, von wegen, ihr müsst den unbedingt mal besprechen, der ist mega, mega. Den hatte ich nie.
Ja. Geht mir dann letztendlich auch ähnlich. Also ich hatte auch bei mir dann, als ich ihn eben gesehen habe, und das muss halt, wie gesagt, vermutlich so 95 gewesen sein, vielleicht 96, schwer zu sagen. Das war eher so ein bisschen Pflichtveranstaltung.
Ja.
Yeah. Das war eben, weil mir eben auch alle sagten, na komm, ja, so wahnsinnig viele Comic-Verfilmungen gab es damals ja nicht. Und die meisten davon waren eher schlecht. Aber der wurde ja eben unglaublich gehypt und unglaublich gefeiert. Und entsprechend, wenn man sich im Comiczeichner schimpft, dann muss man den logischerweise gucken. Zumal ich ja auch immer so einen Gothic-Touch hatte und man mir quasi diesen Stil halt einfach auch nahelegte. Und sicherlich nicht von der Hand zu weisen. Na? Aber er hat mich damals eben auch nicht wirklich beeindruckt. Ich meine, ich meine mich in Sinn zu können, dass die Videokassette schon ganz schön durchgenuddelt war, die ich damals gesehen habe. Der Fernseher vermutlich zu klein, das Zimmer zu dunkel, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall war es einfach eigentlich nur ein großer Matsch. Und so richtig viel ist mir nicht in Erinnerung geblieben. Ich weiß nur, dass ich mich über bestimmte inszenatorische Punkte damals schon geärgert habe. Sowas wie, keine Ahnung, also in der relativ am Anfang, wenn Eric Draven halt in sein altes Apartment wiederkommt, und nach einem Jahr irgendwie die fette Katze irgendwie trifft nicht mehr. Was hat die eigentlich gemacht das Jahr über und warum ist die dort?
Gabriel.
Ja, genau, danke. und wovon hat die sich eigentlich ernährt? Warum sieht die eigentlich noch so flauschig und sauber? Oh. Also ich hat, so eine Sachen reißen mich halt schnell raus und wenn er dann da irgendwie in seiner hochdramatischen Ich erinnere mich Szene ist, dann mal eben kurz aus dem Fenster schwingt am kaputten Fensterrahmen, um dann eben wieder zurückzukommen und eben in Superheldenpose auf dem Boden zu landen. Ich fühle mich verarscht. Das ist halt echt blöd. Also gerade
in einem Superheldenfilm hast du aber nicht so ein Problem damit, glaube ich, oder?
Na, doch schon, weil ich glaube, wenn man mir, das habe ich eben auch heute auch bei den Marvel-Filmen und ich habe schon ewig keine mehr gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich wenig Interesse auch daran habe. Ja,
das hat niemand mehr.
Aber in dem Moment, in dem mir ein Filmemacher etwas zeigt, was von dem Leute, die eben von Comics wenig Ahnung haben, aber etwas tun, was sie glauben, was total comic-mäßig sei, dann kriege ich Krämpfe.
Tatsächlich? Wow.
Ja, das ist Fremdscham für mich. Und ich finde das irgendwie,
Ich kann das nachempfinden. Ich sehe es bloß nicht in dieser Szene, aber erzähl weiter. Ja,
ich verstehe natürlich, dass sie das, ich meine, zum einen zeigen sie natürlich, was für ein unglaublicher Akrobat eben Brandon Lee ist. Und der macht wirklich auch tolle Sachen in dem Film, muss man ja wirklich auch neidlos zugestehen. Und sie zeigen natürlich, dass eben seine Figur eben sehr schnell heilen kann jetzt und die Wunden an den Fingern, an den Handflächen eben sofort zugehen und so. Es ist mir bewusst. Ich verstehe natürlich auch, dass dieses Geschwinge da am Fensterrahmen sich auf seinen eigenen Tod durch den Sturz aus dem Fenster bezieht und so. Aber es ist mir rein inszenatorisch ein bisschen zu heavy-handed und ich glaube, das sind Der Film macht viele so eine Dinge. Und das immer mal wieder, immer zwischendurch, auch also gerade wenn er emotional werden will, krampft es bei mir zusammen und das eben nicht nur auf der Comic-Ebene, sondern auch, also ich kann auch, wenn dann am Ende dann hier Darla und Sarah irgendwie in der Küche stehen und die Tochter dann aufspringt und ihr sagt, wie sie ihre Eier hätte, Mom, und ich denke, oh, Alter, das ist wie Daytime Television, das ist furchtbar.
Du bist aber auch sehr gut gerade darin, glaube ich, gerade die Momente rauszupicken, die mit am furchtbarsten sind.
Ja, aber es sind eben viele, viele, viele Sachen, die da eben da zusammenkommen. Und ich habe so das Gefühl, tatsächlich die einzigen beiden Schauspieler in diesem gesamten Film, die halt das in irgendeiner Form navigieren können, weil sie Szenen dieser Art haben und dann nicht daran scheitern, sind Ernie Hudson und Michael Wincott. Das sind die einzigen beiden, die mit dem Material umgehen können. Weil David Patrick Kelly ist auch sehr gut hier, aber er macht das, was David Patrick Kelly macht, wenn er nicht gerade mit David Lynch zusammenarbeitet.
Ja.
Und das ist okay, das kann er. Das ist sein T-Bird ist halt im Prinzip so ein bisschen die Weiterentwicklung von hier The Warriors. Es ist okay, aber er hat eben auch solche Szenen nicht unbedingt. Aber auch diese Fired Up Szenen finde ich auch so unglaublich peinlich. Also es ist wirklich, der Film hat wirklich Momente, ernsthaft, und sie sehen auch wirklich gut aus und ich will weder Brandon Lee gerade in seiner Action-Persona noch Alex Proyas als Stylist dazu nahe treten, weil ich sehe das alles und in vielerlei Hinsicht finde ich das auch durchaus gut, aber der Film ist halt gerade was eben, und ich glaube, das ist ja der Kern des Films, in seiner Emotionalität für mich nicht wahrhaftig.
Okay.
Und ich glaube, damit habe ich ein ganz, ganz großes Problem und das legt sich bei mir über im Prinzip den gesamten Film und meine Wahrnehmung dessen, was da gezeigt wird.
Ja.
Na, und das ist halt, darüber hinweg zu sehen, fällt mir halt schwer, weil ich dem Film halt ehrlicherweise so gut wie nichts abnehme, was er da tut.
Und
ich will auch gar nicht zu sehr ranten, aber das wollte ich noch mal ganz kurz hinzugefügt haben. Also auch gerade zum Beispiel diese Flashbacks, die Eric hat, wenn er eben an Shelley denkt und halt ihr wie tolles Partnerschaftsleben gezeigt wird. Das, also ganz ehrlich, hätten sie da Szenen aus The Room reingeschnitten, hätte es mich auch nicht gewundert. Es ist wirklich, nochmal, ich nehme ihnen all diese, genau diese Sachen, nehme ich ihnen nicht ab. Ich nehme ihnen die ganzen Shootouts ab. Ich nehme ihnen die Rache ab.
Ja.
Na? Aber der Grund, warum ich diese anderen Szenen, die wirklich cool sind, sehe, die funktionieren für mich nicht.
Ja, also die Home-Story der beiden ist tatsächlich einfach aufgrund des fehlenden Filmmaterials, das ihnen eben nicht zur Verfügung stand, tatsächlich, ich habe mir lustigerweise auch The Room notiert. Es ist wirklich auf dem Level tatsächlich. Es ist wirklich, wirklich schlecht. Es ist billigste Daytime-Soap, das bisschen, was wir da sehen, relativ armselig inszeniert. Wobei ich eben genau, also ich verstehe deine Kritikpunkte, gerade die zu Beginn geäußerten. Ich meine, diese Dala-Sarah-Szene, die kann ich auch nicht verteidigen. Auch die ist mir unangenehm aufgestoßen, wie so einige andere Momente. Ich bin auch kein Fan hier und da der Musik. Sie ist mir zu sehr das aussagend, was wir eh in den Szenen sehen. Ich glaube, am schlimmsten war es für mich, und ich weiß noch nicht mal, von welcher Band der Song ist, genau so.
Ja.
Als Eric Drave sich zum ersten Mal als die Krähe schminkt und dann kommt er wirklich auf der Tonspur sowas wie I paint my face in the darkness. Und ich denke so, okay, in front of the mirror. Und ich denke,
genau, ich sehe das gerade.
Irgendwas ist komisch hier. Also es ist nicht meins, es ist so ein bisschen edgelordy. Ich verstehe auch tatsächlich, dass gerade irgendwie heranwachsende Jungs, möchte ich mal sagen, wahrscheinlich zu 90% darauf stehen. Die Kritikpunkte, alles, ich versuche mich zumindest an ein Drittel zu erinnern von dem, was du gerade gesagt hast, weil du hast relativ viel gesagt.
Ja,
ich fand auch die Kritikpunkte legitim und ich verstehe vor allem deine Conclusio, dass du eben sagst, da ist bei dir einfach so eine emotionale Barriere, dass du selbst die Sachen, die technisch gut sind, nicht wertschätzen kannst, obwohl sie es vielleicht werden sollten.
Ja.
Weil Alex Proyas ja wirklich ein guter Stylist ist, er kann das kompetent inszenieren. Es gibt, finde ich, auch castseitig keine Aussetzer hier. Die spielen all ihre Rollen absolut überzeugend. Ich finde auch Tony Todd herausragend. Ich finde es eine Schande übrigens hier, also Tony Todd quasi als rechte Hand hier von Top Dollar von Michael Wincott. Ich finde es erstaunlich, dass die Tony Todd, ehrlich gesagt, nach der so im amerikanischen Genre-Kino einfach mittlerweile ein ziemlich großer Star war, auch 94, in so einer Nullrolle besetzt haben. Weil er hatte zwei Jahre zuvor den titelgebenden Candyman gespielt, er hatte vier Jahre zuvor eben in Tom Savinis Night of the Living Dead Remake die Hauptrolle gespielt. Also wenn man Horrorfilme, also Genrefilme allgemein, aber eben gerade Horrorfilme liebte, dann war man heiß auf Tony Todd. Und Tony Todd hat hier vielleicht 3 Minuten, was echt schade ist. Aber gut, Geschenk, gut, den überhaupt zu sehen. Abgesehen von dem, was du gerade gesagt hast, und den Szenen, die du benannt hast, die auch teilweise wirklich kritikwürdig sind, habe ich echt viel Spaß gehabt an The Crow.
Okay, cool.
Weil er super unbedarft ist, er ist wirklich infantil und ruppig und auch ein bisschen doof, wenn er doof sein muss. Ich mag diesen albernen Pathos. Ich meine, gerade zu Beginn hatte ich echt größere Befürchtungen, dass der hier voll gegen die Wand fahren würde und ich null Spaß dran haben würde und ich dann derjenige sein würde neben dir, der hier sitzt am Mikro und sagt, weißt du, kein guter Film. Weil offenbar fehlt ihnen da Filmmaterial. Das heißt, Eric Draven und seine Freundin, seine Frau, die da auch umgebracht wird, seine Verlobte, glaube ich.
Genau, sie wollten heiraten.
Ja, sie wollten
heiraten. Es geht ja ganz viel um den Engagement Ring.
Genau, analog zur Geschichte von James O'Barr, wobei, ich glaube, eben seine Verlobte nicht erschossen wurde von irgendwelchen Thugs, sondern einfach bei einem Autounfall um sie im Kamm. Da fehlt einfach was. Wir haben keine Backstory. Und das hat mir echt den Zugang auch zu der Figur von Eric Draven schwer gemacht, weil wir sehen nichts außer diesen etwas kümmerlich inszenierten Flashbacks. Da hat man sich eben auch noch mit ein paar Stunt-Doubles und offenbar auch frühen Computertricks weitergeholfen, zu simulieren, dass Brandon Lee in Szenen ist, in denen er eigentlich gar nicht sein konnte.
Ja.
Und dann eben diese Poserei, nachdem er Gabriel trifft in seinem alten Apartment, also den Kater, die Katze, wie auch immer. Den Kater vermutlich, weil er Gabriel heißt.
Davon gehe ich aus, ja.
Und ich dachte, oh, das wird echt schwierig. Das hier ist wirklich so, das wird so eine Edgelord-Nummer und ich werde das nicht genießen können. Und dann hatte ich zunehmend mehr Spaß dran. Mhm. Hauptsächlich wegen der wirklich illustren Besetzung. Ich mochte die alle gerne. Ich habe mich über Ernie Hudson gefreut. Ich fand Michael Wincott toll. Bai Ling ist eine schwierige Persönlichkeit, glaube ich, im echten Leben, aber macht eben hier, was sie soll. David Patrick Kelly hast du lobend erwähnt. Tony Todd, John Polito. Da tauchen eben sehr, sehr viele einfach Character Actors auf, die ich gerne sehe. Und ich meine, Dala ist eine scheiß Figur, ganz ehrlich. Aber Anna Thompson ist eine gute Schauspielerin, die ich auch immer wieder gerne sehe. Ich habe mich einfach rundum sehr zu Hause gefühlt. Ich habe das Gefühl wirklich, ich bin in einem Sujet, in einem Film gelandet, den ich einfach sehr genießen kann. Es ist alles sehr B-Movie-ig mit A-Production Values. Also ich habe das Gefühl, einen großen Studiofilm zu sehen, der trotzdem die Schmuddeligkeit hat einer wirklich kleinen Independent-Produktion. Und ich meine, hier und da fiel es auch auf, also fielen mir auch Sachen auf, die ich nicht weniger mochte. Zum Beispiel gibt es offensichtlich größere, mittelgroße Zensureingriffe von der MPAA. Also viele Sachen hätte ich mir gerne ein bisschen rougher gewünscht. Also wenn John Polito da exekutiert wird, denke ich mir, warum dringt das Schwert nicht in ihn ein? Und wenn hier am Ende Top Dollar stirbt, denke ich mir, da fehlt doch auch ein bisschen was, ne? Also der Schnitt von ich fall von dem Gebäude runter zu Götze spuckt beim Blut aus, dann Steingötze, ist so ein bisschen abrupt.
Ja.
Aber also, auch auf einer technischen Ebene gibt es hier und da Defizite, aber ich finde, ich habe mein Gefühl war das, was der Film will, nämlich einfach Unterhaltung für eine junge männliche Zielgruppe. Das kriegt er relativ gut hin und hat auch komischerweise meinen Nerv getroffen. Und wobei mir natürlich auch all das, was du erwähnt hast, diese Präsenz des Comics, Comicbuchs im Hinterkopf komplett fehlte. Ich habe das ja nie als Comicverfilmung wahrgenommen, weil ich habe niemals eine Seite des Comics gelesen und deswegen kam ich nie auf solche Gedanken wie, klar, Comicbuchposen. Ich sehe schon.
Ja, also auch da kann ich und will ich auch gar nicht widersprechen. Außer, dass es kein Schwert ist, sondern ein Rapier. Aber egal.
Nein, das
ist gut. Scheiß
Nerd. Nein, das ist schon richtig, ja.
Was ich cool fand, das Ding ist hübsch. Nein, es ist... Du hast in allen Punkten ziemlich recht, weil ich glaube auch, dass der Film genau das schafft, was er ausgezogen ist zu erledigen. Und ich habe auch, wir haben ja schon öfter mal über so Rache-Epen gesprochen und ich habe ja grundsätzlich, sagen wir mal, wenig Vergnügen an dem Genre an sich, weiß es aber immer zu schätzen, wenn, sagen wir mal, die Rache in irgendeiner Form berechtigt ist.
Ja.
Und was ich jetzt ziemlich cool fand tatsächlich, ist, dass es dem Film gelingt, das eben auf einer sehr, sehr persönlichen Ebene zu halten. Wir wissen alle, dass die gesamte Gang da mit den lustigen Spitzennamen, dass die halt offenkundig eine ganze Menge Dreck am Stecken haben und dass halt The Crow, also Eric Draven, halt gut daran tut, die zu beseitigen. Aber dass sein Anlass eben nicht einfach nur Justitia ist, sondern eben auch wirklich sehr persönlich und der Rest ist halt eher so Beiwerk.
Ja.
Und das finde ich eben auch ganz cool. Es schwingt sich nie auf zu einer Propaganda, auf einer Propaganda-Ebene.
Ja,
es bleibt halt immer auf der persönlichen. Und ich finde das ganz cool tatsächlich. Und die haben es eben auch alle verdient und sind halt auch alle widerlich. Und was ich eben gerade auch, Tintin zum Beispiel, der Erste ist
Worte zu sagen.
Finde ich aber eben tatsächlich cool, dass der halt auch wirklich bis zum bitteren Ende auch widerlich bleibt zum Beispiel und so. Und während sie zum Beispiel hier Funboy ja zumindest noch eine zweite Ebene geben, die ist zwar nicht sympathischer, aber sie, sagen wir mal, was Charakterzeichnung angeht, ist sie vielschichtiger als viele andere Figuren hier. Bleibt schwierig, aber trotzdem.
Ja.
Ich glaube, und da möchte ich mich eigentlich gar nicht großartig wiederholen, ich glaube, das Infantile, was du gerade gelobt hast, ist eben etwas, was ich eben gerade bei der Prämisse des Films für ein bisschen fehlgeleitet empfinde.
Aber dadurch, dass ihm doch so diese politische Ebene fehlt, eben nicht in eine Hardliner rechtskonservative Ecke Kerbe schlägt, ist es ja auch für mich relativ unproblematisch, ehrlich gesagt. Oder ich nehme es als nicht problematisch, großartig problematisch wahr.
Ja, ich glaube, deswegen sagte ich halt, ich mag mich nicht wiederholen, weil ich habe eben das Gefühl, es ist eben auch wieder auf dieser emotionalen Ebene.
Ich würde keinen 13-, 14-Jährigen in diesen Film schicken, möchte ich sagen. So, ist aber schon für ein erwachsenes Publikum.
Ja, aber dieses Edgelord, den Edgelord-Eindruck, das ist eben etwas, was sich bei mir nicht gelegt hat in den gesamten 90 Minuten. Ja. Es wird halt, und das ist halt wirklich so die Lanze, die ich brechen will, es wird halt wirklich aufgefangen von guten Schauspielern, die ich ihm auch gerne sehe, und interessanten Szenen, interessanten Abgängen, die ihm auch, was ich zum Beispiel auch gar nicht so in Erinnerung hatte und jetzt sehr, sehr positiv mir aufgefallen ist, dass die Todesszenen der Gangster immer mit dem zu tun haben, wie sie halt vorher etabliert wurden. Mhm. Das also, was ich, Tintin wird eben mit den Messern umgebracht und Funboy wird eben zu Tode gedrogt und T-Bird explodiert und verbrennt und diese ganzen Geschichten. Ja, das ist also, ist jetzt auch nicht übertrieben originell oder schlau, aber es ist zumindest. Dadurch hatte es so eine poetische Ebene. Und ich glaube, das ist dem Film sehr wichtig. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum Eric halt ständig hier Poesie absondern darf.
Ja. Ich finde es schwierig, den Film auf einer inhaltlichen Ebene zu verteidigen tatsächlich, weil ich bin gerade überlegen, wie ich mich deiner Aussage von vorhin nähere und ich du mal aufgreifen will von wegen Style over Substance. Und wir konnotieren das ja gerne mal positiv und negativ, je nachdem, wie es uns gerade eben passt. Und hier passt es auf jeden Fall jetzt negativ behaftet. Und ich denke mir, der Film hat ja aber doch nur Style. Weil natürlich ist da kein, also ist das wirklich so schlecht bei diesem Stoff? Weil die Story ist Die Agenda des Films ist, es ist alles sehr, sehr schlicht. Die Figurenzeichnung ist sehr, sehr schlicht. Die Baddies sind eben, du hast gesagt, da gibt es so eine zweite figürliche Ebene. Ja, aber barely möchte ich, also gerade mal so möchte ich mal sagen. Also da ist nicht viel Komplexität wird hier geboten auf einer Figurenzeichnungs- wie Story-Ebene. Und der Film hat eben nur seinen Style. Und der ist eben gut. Inhaltlich, ja, da kannst du jetzt sagen, was du willst tatsächlich. Da würde ich dir wahrscheinlich an keinem Punkt widersprechen. Ich finde auch die Rache-Geschichte problematisch. Gerade noch so mit dieser Geschichte des von James O'Barr im Hinterkopf, dass es eben auf einer eigenen Verlustgeschichte basiert. Und ich mir denke, okay, na gut, er war jung. Da fühlt man vielleicht andere Dinge und denkt sich, ja gut, wenn eine geliebte Person aus dem Leben gerissen wird, dann muss ich jetzt erstmal über Mord und Totschlag schreiben. Ne? Gut geschenkt. Aber der gedankliche Brückenschlag fällt mir eben auch schwer. Aber der Style ist gut.
Ja, ich bin mir ehrlicherweise nicht mal so richtig sicher. Ich hatte
diese Miniaturen, ich meine, diese frühen CGI-Effekte sind nicht besonders gelungen. Aber zu Beginn allein diese Kamerafahrt durch diese Miniaturstadt, die fand ich doch sehr, sehr hübsch. Also ist sehr, sehr schön gelöst.
Ich finde, ich weiß.
Es ist offensichtlich nicht. Tim Burton Batman alles ein bisschen inspiriert. Ne? Detroit sieht eigentlich aus wie Gotham City in Burton's Batman, also mit der Hälfte des Budgets, aber.
Für mich, ich bin mir bei dem Style nicht mal wirklich sicher. Also wobei es natürlich interessant ist, was wir als Style bezeichnen. Mhm. Weil wie gesagt, nochmal die Choreografie zum Beispiel, die finde ich hervorragend. Mhm. Also gerade zum Beispiel dieses, weiß nicht, wie ich es nennen soll, Board-Meeting oder sowas, wo Eric reinkommt und irgendwie alles niederballert.
Ja.
Wobei da irgendwie 20 Leute sterben, die eigentlich mit seiner Geschichte gar nichts zu tun haben. Aber gut, vermutlich haben sie es auch verdient.
Ja.
Aber noch und auch andere Sachen, nochmal, die Choreografie ist hervorragend. Ich mag grundsätzlich das Düstere ganz gerne, wobei ich eben auch natürlich das Gefühl habe, es ist so ein bisschen, ich fühlte mich ab und an mal so ein bisschen erinnert an die Flash-Fernsehserie, die ich ja sehr mochte, wohlgemerkt. Aber
ja, die fand ich auch hübsch.
Aber auch da ist mir halt aufgefallen, genau was du gerade sagtest, es ist natürlich super angelehnt an Burtons Batman, mit weniger Budget. Das ist jetzt grundsätzlich nichts Schlechtes und ich sage auch, dass der Film gut aussieht und hübsch ist. Aber was so bestimmte Designentscheidungen, also das ist ja auch Teil des Styles, also was ich eben, die Schminke von The Crow, dieser zerfledderte Ledermantel, wie die Baddies halt rumlaufen und all das. Das ist halt ehrlicherweise ganz schön. Das ist Kinderfasching.
Ja, natürlich.
Und ich meine, ich habe auch gelesen, dass James O'Barr halt eben natürlich auch, ich meine, ganz ehrlich, der ist halt ehrlicherweise, der ist, sag mal, im Alter mir näher als dir, weil er eben auch nur, was ich, 3-4 Jahre älter ist als ich. Mhm. Vermutlich bin ich genau in der Mitte zwischen euch beiden halt, ja. Damit ist er aber eben auch ganz viel aufgewachsen mit Sachen, die ich mochte. Joy Division. Ach,
James O'Barr ist so ein Jahrgang 1960.
Echt, er?
Ja, der ist einige Jahre jünger, älter als du.
Ah, okay. Ich dachte echt, dass der so Anfang 70er gewesen wäre. Okay, dann streich den Teil. Aber dennoch ist er, ist, sagen wir mal, die Beeinflussung halt der, sagen wir mal, gerade Musik- und Stilrichtung der 80er ja unverkennbar. Ja, ich glaube, das war halt mein Punkt. Deswegen sagte ich halt gerade Joy Division, The Cure, Sisters of Mercy und natürlich nicht nur eben die Musikrichtung, sondern damit eben auch der verbundene Kleidungsstil und all das. Ja. Und das ist natürlich, das sind ja auch alles Sachen, die eben mein kleines Gothic-Herz irgendwie zum Hüpfen brachte irgendwann mal. Aber es ist eben, also zumindest die Filmversion davon ist. Ich glaube, es repliziert halt ganz viel, ohne es im Inneren zu verstehen.
Okay.
So ein ähnliches Gefühl beschlich mich auch, als ich das letzte Mal, das ist 2-3 Jahre her, Tank Girl gesehen habe.
Ja.
Ja, weil ich auch da denke, okay, da haben sie eben einen Stil aus den Comics von Jamie Hewlett halt versucht zu replizieren, ohne zu verstehen, wo er herkommt und was er eigentlich bedeutet. Und da ist eben, deswegen sage ich halt, also da bin ich mit dem Style halt auch, sagen wir mal, nicht so hundertprozentig zufrieden. Mhm. ohne halt aber damit sagen zu wollen, dass der Film nicht toll aussieht und dass nicht Alex Proyas weiß, was er tut. Ja? Und ich mag, also es ist ja schon fast peinlich, das zu sagen, aber ich mag seine beiden Musikvideos für Joe Jackson und für Mike Oldfield.
Ja.
Cool.
Also, es kommt der Regisseur. Ja, ja, ja.
Ich meine, ich mag Dark City wahnsinnig gerne und da ist ja auch unglaublich viel Style drin. Ja? Also ich möchte auch gar nicht zu viel schimpfen. Ich möchte nur sagen, was eben so Sachen sind, die mir, und das ist wirklich eine ganz persönliche Einschätzung, die natürlich einfach basiert auf den Sachen, die mich interessieren, die mich damals interessiert haben. Ich kann es halt leider nicht so ganz, ich kann es nicht abstellen. Ja, und deswegen beeinflusst es halt meine gesamte Wahrnehmung halt so stark.
Ich habe gerade den Eindruck, und korrigiere mich da, wenn ich absolut falsch liege, dass ich glaube, es mir leichter fällt zu verzeihen, weil ich niemals diesem Film zu verzeihen oder meine Meinung von damals zu revidieren oder zumindest stark zu verbessern, weil ich weder zum Film noch zum Comic noch zur Kultur, die hier dargestellt wird oder zu den musikalischen Strömungen irgendeine Beziehung hatte damals.
Das mag sein. Goth
hat mich nicht interessiert. Die ganzen Bands, die hier genannt werden, ich weiß, The Cure, Stone Temple Pilots, Pantera, Rage Against the Machine, Nine Inch Nails, immer noch heute. Ja. Jesus and the Mary Chain höre ich tatsächlich auch heute jetzt endlich mal, habe ich in den Nullerjahren angefangen zu hören, aber habe ich definitiv alles in den 90er Jahren nicht gehört. Also ich hatte damals, als der Film rauskam, keinen Bezug zu irgendwas, was hier gezeigt wird oder mir auf der Tonspur geboten wird. Und ich glaube, deswegen ist es auch für mich leichter zu sagen, okay, ich mache jetzt hier einen eindeutigen Cut und ich gucke das jetzt quasi als neuen Film, ohne irgendwie eine persönliche Bindung.
Ich glaube, du hast völlig recht und ich würde das sofort unterschreiben. Ich glaube, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Und ich würde sogar sagen, der Film müsste eigentlich für mich gemacht sein. Mhm. Auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Und da er aber auf so vielen anderen Ebenen für mich auch wiederum ganz persönlich so versagt, nehme ich das tatsächlich deutlich kritischer wahr.
Ja.
Ich glaube, wenn wir irgendwann mal über die Matrix-Filme reden, oder zumindest den ersten, wird sich vermutlich eine sehr, sehr ähnliche Unterhaltung
Da warst du schon bitte 20. Da solltest du eigentlich auch schon in der Lage gewesen sein zu sagen, hier bin ich und hier ist meine geformte, vollendete Persönlichkeit und da ist dieser Film.
Ich habe nicht das Gefühl, dass das in irgendeiner Form damit großartig zu tun hat. Ach
so. Weil ich habe das Gefühl, also, so als Jugendlicher ist man da ein bisschen dünnhäutiger, wenn es darum geht, dass Menschen einem die eigene Kultur wegnehmen oder das, was man als cool wahrnimmt und in einer Art und Weise zeigen, die einem nicht gefällt. Weil du gerade Tank Girl erwähnt hast. Mir ging es eben in Bezug auf Tank Girl, genauso wie in Bezug auf The Crow, den ich ja, wie gesagt, 94 nur aus der Ferne wahrgenommen habe, im Sinne von, das ist, ich glaube nicht die Art von Film, die ich sehen will, aber ich weiß, die wollen mich erreichen, aber ich mag es einfach gerade nicht.
Ja.
Hackers ist auch so ein Beispiel. Ne? Mhm. Angelina Jolie und Matthew Lillard und alle super cool auf Rollerblades und hey, in ihrer Freizeit wird gehackt, weil wir sind jetzt online. Und ich denke mir, das sind alles so Filme, die damals wie heute ich nicht besonders gut finde. The Crow ist noch der beste von den genannten, finde ich. Mhm. Aber wo ich mir auch schon sagte, das ist, die wollen in das, was ich cool finde, irgendwie reingrätschen und das auf die Leinwand bringen, aber sie schaffen es irgendwie nicht richtig. Und hätte es das Wort damals schon gegeben, hätte ich gesagt, es ist cringe.
Cringe, ja. Nee, aber es ist anbiedernd.
Ja, natürlich.
Alles in allem, ne? Und ich bin sehr gespannt darauf, was passiert, wenn ich eben tatsächlich Matrix mal wieder gucke. Aber ich weiß eben, dass eben dieses Anbiedernde nochmal, ich glaube, es hat nichts mit in seinem Selbst gefestigt zu sein, sondern eben der Wahrnehmung eben von einer nicht, ich komme noch mal auf das Wort zurück, auf einer nicht wahrhaftigen Annäherung.
Das ist ein guter Punkt.
Ein wichtiger Punkt. Das kann ich halt dummerweise nicht wegschieben. Ich kann halt, wie gesagt, ich kann etliche Dinge halt in The Crow sehen, die wirklich cool sind. Ja, und dummerweise ist es immer leichter zu schimpfen und zu meckern und die negativen Punkte rauszuarbeiten, als zu sagen, was halt so klasse ist. Ich glaube, da bist du besser als ich. Nee. Vor allem, wenn das eben etwas ist, was mir halt wirklich die ganze Zeit durch den Kopf gegangen ist. Wo ich mir dachte, es ist halt so, ich habe den Film, glaube ich, im Ganzen dreimal gesehen, viermal vielleicht. Mhm. Also jetzt, glaube ich, zum vierten Mal, könnte sein. Und ich bin halt immer ein bisschen unterwältigt, alles in allem.
Ja. Und er hatte offensichtliche Schwächen, deswegen auch für mich jetzt hier schwer, vehement dafür zu argumentieren. Ich möchte eigentlich nur zum Besten geben, ich fühle all diejenigen Menschen da draußen, die gesagt haben, mach doch mal diesen Film, weil, wie, wo, hat mir super viel bedeutet, Mitte der 90er. Da war ich vielleicht 14, 16, total. 18 und ich habe diesen Film damals auf Video oder im Kino gesehen und boah, das hat meine Welt gerockt. Und ich fühle das. Ja. Ich fühle das komplett. Ich meine, bei mir waren es vielleicht andere Filme und ich war vielleicht ein, zwei Jahre später da dran. Aber klar, das ist auch schon dieser Film. Und er ist eben cool. Also die Musik ist da wirklich, also ich würde mir das Soundtrack-Album nicht kaufen, weil es einfach, weil der Soundtrack eben zu 50% Musik enthält, die ich mir privat nicht anhören würde. Und wie gesagt, es hat tatsächlich dieses I see the crow in my dreams, hat so einen unangenehmen Nachgeschmack hinterlassen. Also quasi einfach nur Musik, die inhaltlich das untermalt, was wir ich schon auf der Leinwand sehen. Das gefiel mir einfach nicht. Aber ansonsten, ja, der Film ist einfach, er greift eben diese Goth-Jugendkultur, Comicbuchverfilmung, Brandon Lee, irgendwie die tragische Star-Persona, all diese Sachen, die da im Zusammenspiel sind, aber eben auch mit dem Studio da im Hintergrund. Ich meine, das war, glaube ich, mal eine Paramount-Produktion, aber die sind dann abgesprungen und dann hat es Miramax gekauft und also oder ihr Sublabel Dimension Films und die waren ja sowieso damals die allerhipsten mit irgendwie The Faculty und ein Jahr später kam dann Scream raus und die waren ja up and coming, ne? Und gleichzeitig war da noch Pulp Fiction im Kino. Also das ist ja alles, das ist schon so ein perfekter Sturm, glaube ich, wie man im Englischen sagt.
Ja, durchaus. Ja, ja. Ich meine, gut, dass du Pulp Fiction erwähnst, weil da, das war mehr auch einfach so die Ebene, die mich im Kino halt damals interessiert hat, als The Crow. Aber ich wollte noch mal ganz kurz sagen, ich finde auch, ich meine, ich mag Graham Revell eigentlich gerne. Aber auch hier bin ich nicht so richtig begeistert
von dem. Ich fand seinen Score ganz gut, ja, okay.
Wie gesagt, aber ich möchte halt wirklich unterstützen, was du gerade gesagt hast, weil ich kann das auch super nachvollziehen. Ich kann wirklich verstehen, wie man den Film halt ganz toll findet und wie er auch einfach in einer Phase, in der man selbst eben, sagen wir mal, vielleicht pubertär düsteren, melancholischen Gedanken nachhängt, ein bisschen selber edgy sein möchte. Das ist halt wirklich wie Faust aufs Auge passt und dass das halt quasi definitorisches Kinoerlebnis sein kann oder von mir aus auch zu Hause auf Video, DVD, Streaming, was auch immer. Ich kann das super gut nachvollziehen und ich möchte das auch überhaupt niemandem nehmen. Ganz im Gegenteil. Ich glaube auch, dass der Film an sich wichtig war, weil er eben auch gezeigt hat, also vielen Leuten zumindest, nicht mir, aber vielen Leuten gezeigt hat, dass eine Comic-Verfilmung eben nicht entweder die keine Ahnung, 60.000. Variante des immer gleichen, der immer gleichen Figur sein kann, dass was eben auch im Independent sein umgesetzt werden könnte, dass sowas eben auch vielleicht, sagen wir mal, etwas erwachsenere Themen verhandelt als, weiß ich nicht, vergiftete Fische mit Joker-Grinsen, dass das eben auch zum Beispiel, ich glaube, das ist auch ganz wichtig, ich glaube, auch gerade für andere Comicleser damals, vermutlich wie heute, wichtig ist, dass das ein Film ist, der Leute interessiert, die überhaupt keine Ahnung von Comics haben, die auch nicht jetzt sagen, oh, ich habe den Film gesehen, jetzt muss ich mir die Graphic Novel kaufen, sondern die den Film als Film wahrnehmen können, was mir schwerfällt.
Ja.
Aber ne, so dieses ich erinnere mich halt auch ziemlich gut daran, also weit, weit, weit bevor Iron Man und die ganzen anderen Marvel-Filme rauskamen, man war ja als Leser und auch als Zeichner von Comics immer so ein bisschen stolz darauf, wenn Menschen, die eben mit dem Genre oder mit dem Medium-Comic nichts zu tun hatten, aber sich über Dinge unterhalten haben, die mich halt den ganzen Tag beschäftigt haben. Und The Crow ist definitiv ein Teil davon.
Ja.
Und das ganz ohne keine Ahnung, Domino-Maske, Umhang und anderen Sachen, die halt sonst so immer für sagen wir mal, Superhelden herhalten mussten und müssen. Auch das ist eine Leistung durchaus des Films, eben dieses Interesse halt an so einem Stoff eben in einem mainstreamigen Publikum zu entfachen.
Ja, ne? Klar.
Und eben, wie gesagt, es hilft halt wirklich, dass sie eben für wenig ausgereifte Charaktere, aber doch so gute Schauspieler gekriegt haben, die das eben auch verkaufen können. Michael Wincott ist super.
Der
macht
super
gar nicht so viel, aber er ist richtig, richtig gut. Ich sehe den wahnsinnig gerne. Ich frag mich so ein bisschen, ob das seine eigenen Haare waren oder ob er sich einfach wirklich zwischen Robin Hood und Strange Days einfach die Haare nicht geschnitten hat.
Ich weiß es nicht. Ja, ich finde seine Figur auch unglaublich witzig. Das ist auch vielleicht auch nur aufgrund der Tatsache, dass dieser Film auch angeblich in Detroit spielt, wo ja auch Robocop spielt, der wiederum in Dallas gedreht wurde, aber ja. Sei es drum, dass ich mich eben fragte, ob das irgendwie auch dahingehend irgendwie so ein inhaltlicher Brückenschlag zu machen sei, was den Humor hier und da betrifft, weil ich fand schon ganz lustig, als eben Michael Wincott kommentiert, dass ihm irgendwie Hell Night, diese Nacht, wo die Häuser brennen in Detroit, irgendwie quasi so zu Mainstream und zu glattgebügelt geworden sei. Und wir machen jetzt mal wieder mal Hell Night, wie es früher war. Und ich dachte mir, das ist schon so eine Art von, nicht Kapitalismuskritik, aber Kritik auf irgendeiner Ebene, irgendeine gesellschaftspolitische Kritik. Ja, ich weiß noch nicht genau welche, aber es ist schon irgendwie cool. Also sozusagen ich weiß noch irgendwie, früher waren die Bad Guys interessanter. Früher war auch das Böse interessanter und heute ist es alles so, heute ist jeder böse.
Ja, total. Wobei, danke, dass du Robocop erwähnst, weil ich fand nämlich auch, dass die ganzen Baddies mich sehr an Boddicker und seine Leute erinnerten. Ja.
Ich fand Tintin, ehrlich gesagt, weil ich gesagt habe, über den habe ich zwei, drei Sätze zu sagen. Ich möchte es kürzer halten als zwei, drei Sätze, sondern nur hinzufügen, dass ich finde gerade People of Color im Film ein bisschen in undankbaren Rollen gelandet hier und da. Also Ernie Hudson ist halt ein super Sympathieträger, aber eben auch wirklich nur der von Spike Lee oft zitierte Magical Negro hier. Leider. Tintin ist eben ein, also der böseste von allen Schurken und der am wenigsten Innenleben kriegt, außer reine Boshaftigkeit, ist eben Tintin. Ja, und es hat mich so ein bisschen daran erinnert, ich habe kürzlich American Fiction gesehen, der jetzt auch von Oscar gewonnen, nominiert war. Und da gibt es Jeffrey Wright spielt eben ein Autor dunkler Hautfarbe. Und der guckt sich eine Promo an, einen Werbespot für irgendein Kulturprogramm, Celebrating Black Culture. Und dazu werden eben nur Ausschnitte gezeigt aus die Farbe Lila und Boys in the Hood. Und er verdreht die Augen und schaltet den Fernseher aus. Und mich hat es so ein bisschen daran erinnert. Will heißen, es ist irgendwie heute nicht mehr ohne, ich glaube, ein oder zwei zugedrückte Augen so leicht anzugucken.
Wenn wir bei People of Color sind, dann natürlich auch nochmal Bailing als mystische Asiatin quasi.
Orientalin.
Orientalin.
Zwinker-Zwonker.
Die dann eben irgendwelche Augen verbrennt und irgendwelchen komischen Zauberei-Quatsch irgendwie vor sich hin sülzt und dann aber eben total, exotisch. Mhm. Auch so ein schönes Wort. Exotisch wirken muss. Und ich mir, also ist, da tut sich der Film an vielen Stellen nicht so ein Riesengefallen. Aber auch das wird eben von anderen Punkten eben aufgefangen, alleine deswegen, weil eben alle Figuren halt irgendwie so ein bisschen over the top sind und eben, sagen wir mal, nicht viel mehr haben als die Kleidung, in die sie gezwängt wurden.
Sehr schön. Das soll es gewesen sein, ehrlich gesagt.
Ich habe noch ganz viele Punkte
aufgeschrieben, aber ich glaube, das geht schon zu sehr ins Eingemachte, ins Granulare. Und ich glaube, wir haben jetzt über The Crow auf einer relativ theoretischen Ebene auch gesprochen und sind jetzt gar nicht so in die szenische Analyse reingegangen. Aber dann, das soll es dann auch gewesen sein. Weil wir müssen ja noch über Lord of Illusions sprechen, aber nicht bevor du die Gelegenheit hattest, ein bisschen Werbung zu machen für deine Comicstoffe.
Genau, meine Comicstoffe. Die sind nicht ganz so düster. Nee. Aber auch immer sehr viel schwarz. Ich weiß auch nicht, keine Ahnung. Jedenfalls, Alina Fox heißt meine Comic-Reihe und entsprechend auch die Webseite alinafox.de, auf der es die Sachen zu kaufen gibt im Shop, wie es eben diese Woche zum Beispiel auch Markus gemacht hat, der quasi so eine Art Rollgriff im Shop erledigte. Und da bin ich sehr dankbar und freue mich halt immer sehr über die Unterstützung, die mich in meiner Arbeit weitermachen lässt. Also von daher, wenn ihr vorbeikommen wollt auf alinafox.de, ich schicke immer wahnsinnig gern die Sachen höchstpersönlich raus, mache eine Unterschrift drauf und zeichne noch gern was dafür.
Cool. Unterstützt bitte Daniel, unterstützt auch gerne das Bahnhofskino unter patreon.com/Bahnhofskino. Dafür gibt es auch Goodies, jeden Monat eine Bonusfolge und jede reguläre Folge eine Woche vorab. Und das gute Gefühl, etwas getan zu haben für dieses Format, das unabhängig bleibt inhaltlich und werbefrei. Außer eben dieser kurze Werbeblock. Ja. Und Zugang zum Discord-Server gibt's auch. Und ehrlich gesagt, aus dem entsprang eben auch hier der Wunsch wiederum oder die Idee, jetzt doch mal The Crow anzugehen. Weil irgendjemand schrieb, jetzt mach doch endlich The Crow. Und da dachte ich mir, okay, komm.
Dann machen wir das jetzt, genau.
Niemand schrob übrigens, mach doch mal Lord of Illusions. Wir machen es trotzdem.
Ja, und ich bin halt sehr dankbar dafür, weil ich kannte ihn noch nicht. Also tatsächlich der dritte Clive Barker-Film und der einzige, der mir noch fehlte.
Ja.
Und wir haben jetzt die etwas längere Fassung uns angeguckt. Mhm. 2 Stunden und
eine Minute
oder so. Genau. Und ich hatte Spaß. Ich hatte richtig, richtig Spaß. Ich fand das, auch hier habe ich so 2 oder 3 Anmerkungen, aber ich fand den wirklich cool. Ich mag den. Ich mag Clive Barker. Ich glaube, was mich am meisten beeindruckt, ist seine komplett unapologetische Herangehensweise, seinen höchstpersönlichen BDSM und Queer-Stuff irgendwie in seine Horror-Stories zu bringen. Ich finde das cool. Ich finde das so großartig, ja. weil er eben auch nicht unbedingt, er muss den Finger nicht drauflegen und er präsentiert das trotzdem und wie gesagt, koste was wolle, er macht das.
Ich habe das auch so wahrgenommen. Ich habe den Film jetzt nicht zum ersten Mal gesehen, sondern zum dritten Mal und immer auch schon so gefühlt und dennoch habe ich bei der Sexszene zwischen Famke Janssen und Scott Bakula gedacht, Clive Barker hat noch nie selber Sex gehabt oder jemand beim Sex zugeguckt.
Ja,
ich weiß nicht, was die da machen im Bett, aber es ist...
Nein, also zumindest nicht diese Art von Sex. Ich glaube, ich glaube, das, was Zenobiten machen, das vielleicht schon eher, ja.
Den hat sogar mal geschrieben, McLean bei der UFDB. Und McLean.
Die kennen wir auch, ja.
Der New Yorker Privatdetektiv Harry Damour, Scott Bakula, stolpert bei Routineermittlungen über einen Mord, den Anhänger des Schwarzmagiers Nix begingen, die auf die Reinkarnation ihres toten Meisters hinarbeiten. Im Zuge dieser Ereignisse freundet sich Harry ein wenig mit dem Illusionisten Philip Swan, Kevin J. O'Connor und dessen Frau Dorothea, Famke Janssen ist das an, die sich ebenfalls im Visier der Sekte befinden. Als Swan bei einer seiner Vorführungen zu Tode kommt, beginnt Harry zu ermitteln und stößt auf die unheimliche Vorgeschichte der Ereignisse. Ich habe ein bisschen mehr Backstory mit dem Film, aber eben auch keine wesentliche, weil ich habe den auch damals im Kino nicht gesehen. Der war auch ab 18, wenn er überhaupt im Kino lief, ich bin mir nicht mal so sicher, oder Direct-to-Video gleich ging, habe den erst Jahre später gesehen, dann auf VHS und mittlerweile auch die Blu-ray von Cape Light zu Hause, die zwar ganz schön gestaltet ist, aber keine tolle HD-Fassung bietet. Also das HD-Master ist offensichtlich alt und ein bisschen matschig. Also kein Film, den man sich jetzt anguckt, um mal irgendwie so sein Heimkino bis an die Grenzen zu bringen. Aber guckbar. Ansonsten in den Hauptrollen außerhalb der genannten eigentlich Daniel von Bargen, haben wir den genannt?
Nee, bisher noch nicht. Wir haben noch gar keinen genannt.
Doch, ich habe die Inhaltsangabe und Klammer auf, Name, Klammer zu,
also, vorgelesen. Famke Janssen haben wir gesagt, genau, Scott Bakula, ja. Kevin J. O'Connor. Gerade saß aber Scott Bakula noch auf der Couch in Color of Night. Ja, jetzt ist er auf der Bühne und wird erstochen.
Ich muss
Vincent Schiavelli hat einen kurzen Auftritt,
den ich
mich sehr gefreut habe.
Ja. Ich habe mir ganz ehrlich die Frage gestellt, ob Scott Bakula mich außerhalb seiner Serienrollen und eben allem voran Quantum Leap jemals begeistert hat. Weil ich habe ihn hier gesehen und ich finde tatsächlich seine darstellerische Leistung hier so mittelmäßig, so schwach, dass ich mich habe gefragt habe, also wir waren uns bei Call of Night darüber einig, dass wir ihn eigentlich immer gerne sehen, aber ich habe mich dann schon gefragt an der Stelle, wann hat er mich eigentlich in einem Kinofilm mal begeistert? Und mir fällt da echt ganz wenig ein.
Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, so wahnsinnig viele Kinofilme habe ich mit ihm nicht gesehen.
Nee, es gibt nicht allzu viele, nein.
Also Color of Night, da ist ja, waren wir uns auch einig, ist er eine deutlich interessantere Figur als Bruce Willis.
Ja. Das liegt aber an Harry, also an Bruce Willis vor allem.
Richtig.
Als Nachbar von Kevin Spacey in American Beauty.
Stimmt,
ja. Darf ein paar Mal durch die Gegend joggen.
Ja, richtig. Aber genau, ich glaube, ich habe mit seinem Harry hier weniger Stress als du, offenkundig. Aber auch hier ist es klar, dass er halt von Leuten wie eben zum Beispiel Kevin J. O'Connor und auch Famke Janssen, mühelos an die Wand gespielt wird.
Tatsächlich?
Und ich meine, spätestens wenn Vincent Schiavelli auftaucht, hat er verloren. Hm. Aber der Mann ist halt einfach großartig. Oh Gott, hab ich Vincent Schiavelli gerne gesehen. Hm. Ich finde ihn einfach auch deutlich zu früh von uns gegangen. Genau, aber ich glaube schon, dass er macht, was er soll, und ich glaube, dass er grundsätzlich ganz gut funktioniert. Ich glaube, ich habe mehr Probleme tatsächlich mit seiner Figur als mit seiner Darstellung, weil ich hatte irgendwie so ein bisschen gehofft, dass halt so, sagen wir mal, so ein übernatürlicher Detektiv vielleicht auch ein bisschen Ahnung vom Übernatürlichen hat. Also wir sagen, dass er, das wäre auch irgendwie cool. Ich meine, er hat halt dieses Tattoo da auf dem Rücken, aber wäre es nicht irgendwie cool gewesen, wenn er irgendwie seinen ganzen Körper voll hätte mit irgendwelchen Abwehrsprüchen und Bannzaubern oder sonst irgendwas und vielleicht auch mal wüsste, was passiert und nicht irgendwie auf eine Flammengestalt nur mit seinem Revolver schießt. Also so eine Sachen, weißt du? Das ist halt eher so mein Ding.
Ich habe jetzt auch beim dritten Mal wieder bis zum Ende des Films nicht richtig begriffen, wie Barker und Bakula die Figur so anlegen, weil einerseits ist er eben so eine Philip Marlowe-Variante, der aber vom Look her eher aussieht wie Stacey Keach in der Mike Hammer-Serie. Und ich meine, so tritt er auch zum ersten Mal auf, da im Unterhemd, aber mit irgendwie Pistole im Halfter und sehr, sehr noirig, sehr hardboiled-detective-mäßig. Und dann wird er einfach immer schluffiger und uninteressanter für mich im Laufe des Films. Und zwischendurch kommt dann auch noch mal so ein bisschen die alte Härte raus. Und die habe ich aber hier und da einfach so vermisst tatsächlich. Weil ich dachte, entweder legt man eben die Figur so ein bisschen rougher an und wirklich hardboiled im eigentlichen Sinne. Oder man macht vielleicht auch eher sowas Parodistisches draus. Und so wird er auch fast eingeführt. Das ist ja fast schon wirklich eine komplett klischeebeladene Szene, in der wir ihn zu Beginn da sehen, seinem New Yorker Office. Und ich denke mir, meine Güte, also es fehlt wirklich noch, dass er sagt so, ach, dieses Girl von letzter Nacht, die hat mich abgezockt. Ja. Ah, wie Frauen einen Kopf verdrehen können.
Genau. Ja.
Ich hab seine Figur, glaube ich, nicht verstanden. Ja,
da kann ich dir nicht widersprechen. Es ist, auch das ist mir aufgefallen. Also, wenn er da ganz am Anfang diesen Typen beschattet, der da wie seine Party im Motel feiert. Und,
was machen die da?
Ich weiß es nicht, aber ehrlicherweise irgendwie sieht es ein bisschen wie Spaß aus.
Ja, also es sieht auf jeden Fall lustig aus, ja.
Und eben Harry steht halt draußen und beißt in seinen Burger, den dann gleich wieder wegschmeißt, weil er so schlecht ist und so. Ich dachte, da sei ich auf der Spur, was diese Figur halt tatsächlich aussagen soll. Und dann gibt's eben, aber diese Hardboiled-Detective-Figur verschwindet dann eben auch relativ lang und ausführlich. Dann darf man so ein bisschen suave sein. Ich glaube, das ist das, was Scott Bakula eigentlich ganz gut kann. Und ich meine, dass er in vage unterschiedliche Figuren schlüpfen kann, hat er ja gerade in Quantum Leap ganz gut bewiesen von Folge zu Folge.
Ja.
Und so, aber ich habe eben auch so das Gefühl gehabt, sie wissen nicht so genau, was sie machen. Dann setzen sie ihn halt im Anzug da neben Dorothea Swan in dem Theater, in dem Kevin J. O'Connor da seine Show macht. Und das ist er jetzt James Bond? Oder? Also von daher, ja. Dann gibt es aber wieder zwischendurch eben so Szenen, wie wenn er eben mit dem anderen, dem asiatischen Zauberer einbricht.
Ja.
Wo er dann eben wieder, das Detektivische wieder durchscheint, was dann wieder gut funktioniert. Und letztendlich ist er aber, er stolpert halt auch gerade durch den Showdown, stolpert er halt komplett durch, ohne einfach zu verstehen, was diese ganzen anderen Figuren da gerade treiben. Und ist letztendlich eher nur, sagen wir mal, basierend auf dem Willen des Drehbuchs derjenige, der den Bösen zu Fall bringt.
Ja.
Nicht durch seine eigene Cleverness oder seine Ermittlungsfähigkeit oder weil er so ein harter Hund ist oder sowas. Und das ist, ja, wie gesagt, das ist mir auch aufgefallen, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat mir den Spaß an dem Film nicht verdorben. Das mag daran liegen, dass ich immer Scott Bakula wirklich gerne sehe. da neige ich zum Verzeihen, glaube ich.
Das ist fein, ja.
Und ich glaube, der Film hat einfach so viele andere Dinge, die mich da milde stimmten und bei denen ich einfach so begeistert war. Weil das, was ich vorhin sagte, eben einfach das Unapologetische von Clive Barker, finde ich ganz, ganz toll und faszinierend. Und dann ist eben das dritte Auge von Nix, wenn er dann am Ende auftaucht, im Prinzip so eine Art Schließmuskel.
Ja.
Und dann oder eben einfach auch diese eiserne Maske, die Swan ihm dann auch ganz am Anfang irgendwie aufzwirbelt, ist eine so unangenehme Vorstellung, so eine unangenehme Idee, aber gleichzeitig sieht sie eben aus, als würde sie im Rahmen dieses nekromantisch-magischen Rituals irgendwie funktionieren und wirklich unangenehm sein, schon fast ein bisschen Lovecraftisch oder sowas. Und das sind alles so Sachen, die ich halt wirklich cool fand. Auch ganz nebenher erwähnt, ich beschäftige mich gerade ganz viel mit so Illusionisten und Zauberern, Magiern und so ein Las Vegas-Shows und sowas, weil, keine Ahnung, irgendwie habe ich gerade Interesse daran und von daher passte es echt gut, dass du diesen Film vorgeschlagen hast. Von daher fand ich das irgendwie ganz cool, eben allein diese Bühnenshow, die eben auch absurd homoerotisch ist, da so zu sehen, wie sie eben dargestellt ist.
Und ja, ich glaube, der Choreograf von Showgirls hat einen freien Tag und ist mal irgendwie aufs andere Set rübergewandert oder so.
Da habe ich auch dran gedacht, ja. Aber auch zum Beispiel diese Tarotkarte, die Harry dann findet, wenn hier Quaid heißt er, glaube ich. Auch sehr unangenehm, der mit den ganzen Skalpellen überall an ekligen Stellen im Körper und so. Das ist auch tatsächlich eine meiner Lieblings-Tarotkarten. Ich mag die, finde die sehr hübsch. Und dass das dann eben zu Swans Tod führt. Es gibt einfach wirklich ganz viele Sachen, die ich eben wirklich schön finde. Auch vielfach eben, sagen wir, einfach nur auf der Ideenebene.
Okay.
Ich mag die Designs, die Clive Barker häufig in seinen Filmen, also den drei Filmen, die er gemacht hat, halt einbringt und ich mag eben, wie gesagt, die Ideen hinter dem, was er da darstellt, sehr, sehr gerne. Und da bin ich dann eben, wie gesagt, sehr viel bereiter, mich eben auch darauf einzulassen, dass halt vielleicht hier oder da mal ein Dollar gefehlt hat,
weißt du? Okay. Nee, ich glaube, das schmale Budget möchte ich dem Film auch nicht zum Vorwurf machen, weil ich habe an keiner Stelle das Gefühl, dass ich hier weniger sehe, als ich sehen sollte. Das sieht schon alles einigermaßen kompetent aus. Ich glaube, wenn ich Kritik habe an Clive Barker als Regisseur, ist, dass einfach mir die Bildkomposition, die Mise-en-Scène nicht interessant genug ist wirklich. Also er ist wirklich auch jemand, der hält einfach die Kamera drauf und die Ideen, die er hat, die packt er eben ins Make-up, ins Set-Design, meinetwegen auch in seine Figuren und Dialoge, aber eben nicht in die Bildgestaltung. Nein, also ich habe nicht das Gefühl, dass hier irgendwie beleuchtungs- und kameratechnisch da irgendwie da große, große Dinge geleistet werden.
Absolut, er hätte dann doch ein bisschen noch mehr ins Noirige gehen können.
Ja, sicher. Analog zu The Crow, den du begannst mit einem großen Rundumschlag der Sachen, die dir nicht gefallen haben und ich dir dann zugestimmt habe und habe gesagt, das hast du all die Sachen tatsächlich auch genannt, die ich auch als nicht besonders gelungen betrachte, hast du jetzt tatsächlich auch bei Lord of Illusions all die Sachen genannt, die ich auch tatsächlich ganz gut finde. Also bei keiner dieser Momente, die du gerade zitiert hast, würde ich dir irgendwie widersprechen, dass die gelungen sind. Die fand ich eben auch ganz interessant. Bloß der Großteil davon ist eben am Anfang des Films und am Ende des Films. Und dazwischen ist eben auch noch 80 Minuten, in denen nach meinem Dafürhalten nicht wirklich viel Interessantes passiert. Mhm. Also klar, der Einbruch zum Beispiel in dieses Magic Castle mit Billy Hu, also heißt seine Figur, ich weiß gar nicht, wie der Schauspieler heißt, aber er hatte danach überhaupt keine Karriere. Was ich schade finde, weil ich finde ihn eigentlich, ich finde ihn ganz cool. Er wirkt so ein bisschen, ich wollte sagen, wie ein junger Tony Lang, aber Tony Lang war eben 95 auch noch nicht alt. Egal. Ja. Also cooler Typ, wundert mich ein bisschen, dass er da nichts mehr gemacht hat, offensichtlich. Ja. Aber es gibt gute Momente. Ich mag auch das Monster, was da auftritt mittels so einer 3D-Projektion. Überhaupt ich die Momente, wo der Film einfach ein bisschen drüber ist, ins Surreale geht, einfach weird ist. Die Bühnenshow fand ich tatsächlich auch ziemlich ansprechend. Es gibt für mich aber gerade, und ich weiß nicht, ob es auch dieser Director's Cut-Fassung jetzt geschuldet ist, weil ich habe, glaube ich, die Kinostadtfassung nie in meinem Leben gesehen. Ich habe eben das Gefühl, es gibt auch sehr, sehr viele vergleichsweise uninteressante Dialogszenen und einfach Szenen, die sich konzeptionell wiederholen, einfach weil sie mir etwas zeigen, was ich bereits kenne. Ich brauche nicht irgendwie eine dritte Szene, in der Harry Damour Valentin, so heißt der Assistent von Dorothea und Philip Swan, überrumpelt und sagt, lass mich rein, ich zeig dir zwar, wo es lang geht. Und Valentin tut mir fast schon so ein bisschen leid. Und am Ende muss er sogar noch sagen zu Harry Damour, ich muss mich bei Ihnen entschuldigen, Sie hat mit allem recht. Und ich dachte, was? Also das ist irgendwie, Harry Damour ist super übergriffig die ganze Zeit ihm gegenüber. Und am Ende entschuldigt er sich auch noch. Ich glaube, was mir auch wenig gut gefallen hat und ist, die wirklich guten SchauspielerInnen packt der Film in interessante kleine Nebenrollen, aber auch wirklich nur so Kurzauftritte. Vincent Schiavelli, ich gebe dir absolut recht, aber auch Barry Shebaka Hanley hier als dieser Chefarzt dort in der Psychiatrie, wo eine der Kultistin da eingesperrt ist, die da hier sich vors Auto wirft. Ja. Wieso sind die nur 2 Minuten in diesem Film drin, dachte ich
absolut.
Mir. Da habe ich mich schon geärgert, weil der Film so von der Tonalität erinnert mich immer an The Prophecy, also God's Army, über die wir vor vielen Jahren mal gesprochen haben, weil er auch in einer ähnlichen Zeit rauskam und ich glaube, er auch viele so erzählerische Motive teilt hier mit diesem Film. Und über den haben wir auch, glaube ich, an dem haben wir auch zu Recht einige Kritikpunkte gehabt. Aber die hatte eben eine fantastische Besetzung. Ja. Und für mich ist eben Lord of Illusions ein The Prophecy oder God's Army ohne Christopher Walken, Eric Stoltz, Viggo Mortensen, Virginia Madsen und wer da sonst so alles mitspielt. Also der Film ist ja gefüllt mit Stars und dem konnte ich eben, dass das Wort schon wieder verzeihen, dem konnte ich, glaube ich, auch damals wie heute viel verzeihen, weil ich mir dachte, aber Christopher Walken ist fantastisch, Eric Stoltz ist immer gut und Viggo Mortensen sowieso.
Ja.
Und hier sehe ich ganz wenig, was ich gut finde, weil ich finde gerade so den Riegen der Hauptdarsteller, uff.
Also,
und gerade Daniel von Bergen als Oberbösewicht, wenn dieser rotunde Typ dann am Ende da auftaucht, auch noch irgendwie bauchfrei, denke ich mir, das ist ungefähr so beängstigend wie mein Papa.
Ich glaube tatsächlich, dass das aber auch Sinn und Zweck der Veranstaltung war. Ich glaube, das hat Clive Barker aber auch gesagt, er wollte ihn uncharismatisch haben. Auch das ist natürlich, sagen wir mal, eine Entscheidung, die ich...
interessante.
Ich finde die tatsächlich ganz, ich finde die ganz cool. Das, sagen wir mal, führt das dazu, dass eben, sagen wir mal, sein Nix wirklich bedrohlich wirkt außerhalb der Maske? Vermutlich nicht, aber ich finde die Aussage nicht schlecht. Weil eben gerade das eben sich so schön abspaltet von eben, sagen wir mal, dem ganzen Setting, in das er gepackt wird.
Okay.
Ne, diese Manson-Farm-ähnliche Bude da und diese durchgeknallten Jünger, was übrigens auch eine ganz fiese Szene ist, die wohl auch so oder so ähnlich nur in dem Director's Cut drin ist, wenn die eben offenkundig den Ruf hören und alle ihre Familien umbringen. Mhm. Ah, unangenehme Sache. Und dann eben halt alle wieder zurück zu dieser Bruchbude da pendeln. Mhm. Ich fand das schon ganz spannend, eben zu sehen, dass eben so eine Figur, die überhaupt keinen, also auf mich persönlich überhaupt keinen Eindruck schindet, mhm, aber eben offenkundig so eine Leute um sich schart, die sich dann eben sogar auf Glasscherben für ihn knien und so eine Sachen. Und also ich muss sagen, ich fand hier Barry Dale Sherman, da war es der Schauspieler, als Butterfield, fand ich ziemlich cool. Auch sein Neonazi-Skinhead-Typen mit den angefeilten Zähnen. Waren schöne Gegenspieler über große Teile des Films. Aber ich gebe dir völlig recht, es gibt ganz, ganz viele Sachen, also gerade mit den beiden Figuren, die sich wiederholen. Ne, da kommen die wieder irgendwie aus der Ecke gesprungen und dann verprügeln sie wieder Harry Damour und dann sind sie wieder weg.
Warum haben sich die Kultisten eigentlich optisch überhaupt nicht verändert? Also seitdem sind ja 15 Jahre vergangen und wenn die dann wieder um die Ecke kommen, sehen die alle noch genauso aus wie 81.
Richtig, denn die einzige Figur, die älter geworden ist, ist Dorothea.
Ja.
Alle sehen halt völlig identisch aus. Gute Frage.
Ja, vielleicht ist das tatsächlich dem Budget geschuldet. Wobei, ich glaube, Geld für so ein bisschen Maske wäre schon da.
Ich glaube, für Butterfield haben sie auch noch einen etwas jüngeren Schauspieler gehabt, ganz am Anfang. Aber einen, der ihm sehr ähnlich sieht. Also fand ich, vielleicht liegt es auch einfach nur an den abrasierten Augenbrauen oder so.
Ich sehe hier im IMDb-Listing, es war ein anderer Schauspieler, ja. Ich fand tatsächlich aber Barry Dale Sherman nicht besonders überzeugend hier als Butterfield. Ich glaube, er ist einfach, ich finde seine Figur, so wie sie konzipiert ist, taugt wunderbar für einen kurzen Auftritt, um dann abserviert zu werden. Aber er muss eben große Teile des Films tragen. Er muss uns ja quasi 90 bis 100 Minuten lang verkünden, demnächst kommt nichts zurück, bald kommt der Meister zurück, nichts kommt, er bereitet seine Rückkehr vor. Und irgendwann dann so nach der vierten, fünften Äußerung dieser Art dachte ich mir, langsam mal kommen.
Ich glaube wirklich auf der Story-Ebene hapert es an einigen Stellen. Alleine schon deswegen, weil wir halt durch diesen Vorspann eigentlich alles schon wissen. Ne? Wir wissen, wer Nix ist, wir wissen, wer Butterfield ist, wir kennen seine Jünger, wir wissen, wo die residieren, wir wissen, was Swan eben mit Nix gemacht hat, eben mit dieser lebendig begrabenen Mann mit der eisernen Maske. Und wir sehen eben die Befreiung des führten Mädchens und all diese ganzen Geschichten. Und dann springen wir halt 20 Jahre oder so. Oder 12 Jahre, glaube ich, haben sie gesagt.
Ja.
Und erleben dann einen Detektiv, der all das rausfinden muss, was wir schon kennen. Das heißt also, das ist rein auf der Detektivgeschichte eher unclever.
Wir haben so ein bisschen das gegenteilige Problem von The Crow, wo wir null Backstory haben und uns die ganze Zeit im Gedanken, also quasi herbeifantasieren müssen, wie sehr Eric Draven unter dem Verlust seiner großen Liebe leidet, weil wir haben sie nie wirklich gesehen. Wohingegen wir hier eben alles gesehen haben und die ganze Zeit denken, das erzählst du mir doch nicht nochmal.
Eben, ne? Und sagen wir mal, die einzige halbwegs detektivische Leistung, die uns als Zuschauer vielleicht neu kommen könnte, ist die Tatsache, dass eben Famke Janssen das erwachsene junge Mädchen ist vom Anfang. Und selbst das sieht ein Blinder mit dem Krückstock auf 20 Kilometer Entfernung. Ja, das ist halt wirklich, es ist echt schwierig, einen Hardboiled Detective zu zeigen, der nicht Hardboiled ist, weil da gebe ich dir völlig recht, und eigentlich auch kein Detective.
Private Dick.
Da ist halt schwierig. Was ich halt mag, und vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass ich eben mich gerade wirklich mit dem Thema da beschäftige, ist eben seine Ermittlung in dieser Zauberer-Szene, in der eben Leute, wie heißt der? Nicht Walter White, aber so ähnlich. Ich glaube, da ist Walter. Also dieser sehr ältere Mann, den er da an der Bar kennenlernt.
Ich habe nicht drauf geachtet. Ich weiß, wie du meinst. Ich hatte nicht auf seinen Namen geachtet.
Ich glaube, er ist Walter. Ich bin mir nicht
ganz sicher. Ja, da spielt der Film sehr ausführlich aus, diese Kartentricks.
Genau, und aber so eine Sachen. Und dass er dann eben, dass wir im Prinzip mit Harry halt irgendwie feststellen, wie dieser Illusionistenzirkel funktioniert und dass es halt da diesen Unterschied gibt. Ich meine, auch das darf Valentin mindestens dreimal sagen, aber dass es eben diesen Unterschied gibt zwischen eben diesen Bühnenkünstlern, die eben mit Tricks arbeiten, mit Apparaten und mit Taschenspielertricks Und dass es dann eben Leute gibt, die wie Swan eben offenkundig über echte magische Fähigkeiten verfügen und all das. Ich glaube, das hätte der Film noch ein bisschen mehr ausspielen können, alles in allem. Weil ich glaube, da hat er ein ehrliches Interesse dran. Das muss man nicht mögen. Ne? Aber absolut, ich glaube, der Film hat ein echtes Interesse daran, genau diese Dichotomie halt aufzumachen. Und dass da das halt genau in der Mitte des Films macht, finde ich tatsächlich diesen Teil interessant. Die stärkeren Szenen sind ja der Anfang, das Ende. Das hast du schon ganz richtig gesagt. Du hast
ja absolut recht mit all dem, was du sagst. Und ich glaube, ich kann jetzt auch ganz gut nachvollziehen, was du in dem Film gesehen hast. Jetzt mal abseits von Barkers queeren Kings, die eben auch hier alle ihre Manifestation finden. Und ich finde auch teilweise auch ein sehr, sehr unterhaltsamer oder also mich auch erfreuender Form. Aber du hast eben vor allem, genau wie Barker, offenbar eine Vorliebe für Zaubertricks, für Illusionen und dergleichen. Ja, ich hab zum Beispiel auf die City, die du gerade beschrieben hast, wo er zum ersten Mal in dieses Magic Castle kommt, das ist dieser ältere Herr da am Tresen und zeigt seine Kartentricks, als viel zu lang und zäh wie Kaugummi empfunden, weil ich dachte, okay, warum? Es geht ja einfach nur darum, dass er ab diesen kurzen Austausch mit diesem älteren Herrn hat, damit er weiß, wohin er als nächstes gehen muss. Klar. Aber Barker nimmt sich eben unglaublich viel Zeit für diesen Establishing-Shot, wie Harry D'Amour da reinkommt und erstmal in aller Ausführlichkeit den älteren Herrn, der im Vordergrund der Szene sitzt, seine Kartentricks zeigen lässt. Und bevor sich Harry D'Amour überhaupt neben ihn setzt oder neben ihn stellt, haben wir bereits 30 Sekunden gesehen, wie er da seine Tricks vollführt. Und ich, da ich relativ wenig Interesse an sowas habe, denke mir,
komm mal zum Punkt.
Ja, genau. Es gibt sowas wie Editing. Das kann man doch einfach, das kann man einfach schneiden.
Was sie ja wohl in der Kinofassung gemacht haben. Ja. Also, und vielleicht, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also vielleicht war das sogar eine gute Entscheidung. Ich habe ja nun die Kinofassung auch nicht gesehen. Aber du hast natürlich völlig recht. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich mag eben auch, ich meine, ich habe ja vorhin schon gesagt, ich habe wirklich große, große Liebe für Vincent Schiavelli. Mhm. Und ich finde es halt einfach wunderschön. Da darf dann Harry auch mal ein bisschen frecher sein, ein bisschen mehr sein, sagen wir mal, dem Image seiner Figur entsprechen, wenn er eben von Schiavelli mit so einem aufgesetzten osteuropäischen Akzent halt zurechtgefaltet wird. Dann sagt er, ich kann den Akzent nicht einordnen, ist es Brooklyn, und dann geht er halt vor in den Brooklyn-Akzent und schimpft halt rum. Das ist, ja, ich finde das einfach cool.
Warum gibt man Scott Bakula in der Rolle nicht mehr solche Dialogzeilen?
Ich weiß es nicht, aber ja, die Frage ist berechtigt. Aber ich mag eben auch das ganze Setting, dieser Seance-Tisch, an dem die da sitzen und all das. Und also nochmal, es gibt eben wirklich viele Dinge, die ich halt echt mag, weil der Film halt Nerven bei mir trifft.
Okay.
Ja, da kann ich eben, sagen wir mal, über die durchaus berechtigten Einwände vielleicht ein bisschen eher hinwegsehen. Und ich hatte wirklich nicht hundertprozentig. Sagen wir mal so 10 Minuten vor dem Showdown dachte ich auch so ein bisschen bei mir, ja, okay, komm jetzt mal bitte langsam zum Ende. Aber vorher gab es eben immer wieder genug Sachen, wo ich irgendwie dachte, okay, das ist schon nicht uncool. Also auch wenn er dann eben hier Jennifer Desiderio in diesem von Nonnen geführten Sanatorium besucht, du hast ja völlig recht hier, Barry Chewbacca Hanley ist cool in seiner halben Minute Screentime. Aber auch diese ominös im Hintergrund rumlungernde Nonne ist creepy as hell und so. Also da sind... Nochmal, ich glaube auch, dass der Film, sagen wir mal, auch vielleicht durch seine ästhetischen Rückstände, dadurch, dass der Film ästhetisch eben, sagen wir mal, nicht so hochinteressant ist, wirkt er auf mich wie ein Serienspecial, wie ein Pilotfilm für eine Serie. Ich hätte gerne mehr von Harry D'Amour gesehen, gerne mit Scott Bakula, gerne als Fernsehserie. Mhm. Die wäre dann sicherlich nicht ganz so blutig ausgefallen, weil da nimmt sich Clive Barker ja auch nichts. Nee, aber ich glaube, so würde das funktionieren, auch in dem Stil, in dem es gezeigt hätte. Und dann sagt man, okay, super, haben wir jetzt hier diesen 2 Stunden Pilotfilm und danach haben wir halt eine Dreiviertelstunde und da haben wir dann das Monster der Woche. Wäre ich voll dabei.
Ja klar, auf HBO hätte sowas laufen können. Du, ich möchte auch Lord of Illusions nicht so wegwischen. Ich habe ihn vorgeschlagen. Ich glaube, meine wohlwollende Erinnerung rührt vor allem daher, dass mir die letzten 20 Minuten wiederum ganz gut gefallen, auch wenn, das hast du aber, glaube ich, auch bereits so oder so ähnlich gesagt, so der Schlusskampf ein bisschen random ist. Man hat eher so das Gefühl, am Ende besiegt Harry D'Amour eher nichts per Gunst des Zufalls, weil alle um ihn rum irgendwie genau das Richtige zum richtigen Zeitpunkt machen, damit er eben quasi in nix so reinfliegen darf. Und es ist schon, also es ist zumindest effektreich. Und ich glaube, ich mag die Effektszenen, ich mag einige Designs hier. Ich finde den inszenatorisch ein bisschen flach. Ich habe tatsächlich mit den Figuren und der Art und Weise, wie sie porträtiert werden, ich glaube, das ist einfach größte Problem, weil die für mich interessanten Schauspieler nur in kleinen Nebenrollen auftauchen. Ja. Und ich weiß, sie sind hier heute, auch in Bezug auf The Crow, das gilt für uns beide heute Abend, unglaublich spezifisch in unseren Vorlieben, dass wir sagen so, ja, bei denen sehe ich gerne und das macht es mich schon. Ich habe ja auch Barry Rebecca Handy, du hast ja recht, ich habe den jetzt nur erwähnt, jetzt erwähne ich ihn gerade, glaube ich, zum vierten Mal namentlich, weil der natürlich in allen späteren Michael Mann-Filmen aufschlägt und deswegen mag ich ihn gerne und deswegen sehe ich ihn und denke mir, ach cool, ich will mehr von ihm sehen. Schade, ist er weg, er taucht nie wieder auf.
Aber,
Und dann finde ich es eben im direkten Vergleich so schade, dass wir eben sehr, sehr blass geschriebene, vage definierte Figuren haben. Auch, also Famke Janssen, die ich auch gerne sehe in allen möglichen anderen Rollen, selbst als Bond-Bösewichtigen oder in Star Trek. Die hat ja nichts zu tun. Also, die ist so blass. Also sie hat was zu tun, aber ihre Figur ist blass. Sie ist eigentlich nur eine Wasserträgerin für die männlichen Protagonisten dieser Story.
Okay, da würde ich dir nicht mal widersprechen wollen, aber auch da habe ich sie gerne gesehen. Ich mochte Kevin J. O'Connors Figur quasi bis mehr oder weniger bis zum Ende, weil ich fand es irgendwie ganz cool, dass er eben so ein weinerlicher Jammerlappen ist die ganze Zeit, aber gleichzeitig eben
der große Swan.
Ja, genau. Und auch da fand ich es halt so interessant, halt, dass es so gegenübergestellt ist. Und er macht ja große Dinge, aber gleichzeitig ist er halt so ein Lappen. Und aber dass er eben gegen Ende wirklich nur noch ein Lappen ist, das fand ich dann schwierig. Und genau.
Diese frühen CGI-Effekte sind auch immer wieder gut zu sehen. Also ich bin doch nicht mal böse, dass sie teilweise wirklich schlecht aussehen nach heutigen Standards.
Ich fand diese Idee von diesem aufgefalteten, ich weiß nicht, der Erscheinung fand ich halt irgendwie auch cool. Also nochmal, Clive Barker hat halt wirklich interessante Einfälle.
Ja, schon. Und alles in allem, bei allen auch jetzt geäußerten Kritikpunkten, flache Inszenierung, flache Figuren, irgendwie schauspielische Leistung fand ich, wie gesagt, eher mäßig, muss ich sagen. Ich freue mich natürlich, dass Lord of Illusions oder Filme wie Lord of Illusions und andere whatever, Octalus Tod aus der Tiefe, Tales from the Crypt, der Film oder sowas. Also Mitte der 90er noch von großen Studios ins Kino gebracht wurden. Ja. Das gilt auch für The Crow. Wie gesagt, es war ehemals eine Paramount-Produktion, bis dann Paramount gesagt hat, das stinkt jetzt doch ein bisschen so zu sehr stark nach Verwesung nach dem Tod von Brandon Lee und dann hat es eben Miramax oder Dimension-Films übernommen. Aber ich finde ja überhaupt cool, dass solche Filme damals im Kino liefen noch.
Total, natürlich.
Weil heute, weißt du, das wäre Netflix-Reste-Rampe tatsächlich.
Ja,
also nicht qualitativ, sondern einfach, weil so ein Film lässt sich nicht verkaufen.
Absolut. Ich glaube, das finde ich ein versöhnliches Schlusswort, weil ich glaube, da bin ich auch genau auf deiner Ebene, ja. Also ich hab mich tatsächlich über beide Filme heute Abend gefreut. Ich glaube, bei The Crow war ich jetzt eben sehr, sehr spezifisch mäkelig. Bei Clive Barkers Lord of Illusions war ich, glaube ich, sehr spezifisch euphorisch. was mich aber natürlich interessieren würde, ist, was machen wir dann eigentlich nächste Woche?
Was machen wir denn nächste Woche? Wir sprechen über einen Film, den wir schon länger auf dem Zettel haben und nach einem passenden Anlass suchten, ihn mal zu rezensieren. Und der ist jetzt, ich möchte mal sagen, der Anlass liegt in nicht mehr allzu weiter Ferne, denn es gibt tatsächlich ein neues 4K-Remastering von James Camerons The Abyss, auch in der Special Edition. Und ich glaube, da freuen sich einige Heimvideo-Enthusiasten und Enthusiastinnen auch schon sehr darauf. Und wir haben gedacht, naja, komm, dann machen wir doch mal hier Ende März, so ein paar Wochen vor dem Heimkino-Release, einfach mal eine Filmrezension dazu.
Richtig, genau. Aber das machen wir natürlich quasi hinter der Paywall für unsere lieben Patreon-UnterstützerInnen.
90% der Menschen, die uns zuhören, sagen gerade, und 10%, yay.
Ja, aber für nur 2 Euro kann man
für 4 Euro. Für 4 Euro kann man auch zu den Yay-People gehören.
Ja.
Und man kann ja auch jederzeit wieder kündigen, ne? Also kommt für die Abyss und geht dann vielleicht auch wieder, aber tut uns was Gutes.
Seid für einen Monat Yay-People.
Ja. So.
In diesem Sinne.
Ich danke dir.
Ich danke dir.
Tschüss. In einer Welt, in der die Magie Wirklichkeit ist, wird der Tod zur eigentlichen Illusion. Ich bin gekommen, um diese Welt zu zerstören. Macht euch bereit, mein Wissen zu empfangen.
Das ist nicht die Wirklichkeit. Du darfst sie nicht ansehen! Nix!
Kommen Sie mit mir, Damur. Ich habe so viel Macht, die ich Ihnen geben kann. Alles, was Sie tun müssen, ist darum zu bitten. Clive Barkers, Lord of Illusions.